Ja, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können heute Abend, auch in kleiner Runde. Das erinnert mich so ein bisschen an die früheren Zeiten. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder wart selber da, als die hinteren Reihen abgesperrt waren und alle in den vorderen 6 oder 8 Reihen saßen. Und wenn Semesterferien waren, dann haben wir hier im Chorraum gesessen, so in 2 Stuhlreihen oder so. Also es ist auch mal wieder ganz schön, einfach so intim zusammen zu sein, so eng. Siehe, ich mache alles neu, ein neuer Anfang, Jesaja 7. Darum soll es heute Abend gehen, ein bisschen um Jesaja und seine Zeit, aber auch um Jesus, das Zeichen des Immanuel und was das für uns bedeutet. Jesaja war ein Prophet, das wisst ihr vielleicht, er ist sogar einer meiner Lieblingspropheten, vielleicht geht es euch auch so. Besonders gut gefällt mir die Berufungsgeschichte. Ich habe das früher immer als Kind selber auch so zu Gott gesagt, Jesaja wird ja berufen. Jesaja wird ja berufen und Gott sagt zu ihm, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Oder er hört das so, wie Gott das sagt. Und dann sagt er, sende mich her, ich will dein Bote sein. Das fand ich als Kind immer ganz toll, vielleicht ist euch auch so gegangen. Ich habe dann gesagt, sende mich her, ich will dein Bote sein, deine Botin. Ja, also Jesaja, ein Prophet, ein Bote mit keinem angenehmen Job. Er hat 50 Jahre gearbeitet, manche von uns werden das gar nicht erreichen. Ich werde jedenfalls keine 50 Jahre arbeiten wahrscheinlich, weil ich erst so spät angefangen habe. Also kein angenehmer Job, aber ein sehr herausfordernder. Jesaja hat unter 4 Königen gedient und unter dem 5. ist er dann hingerichtet worden. Auch keine angenehme Sache. So geht es uns hoffentlich nicht. Ich hoffe, wir freuen uns dann auf einen verdienten Ruhestand irgendwann mal. Jesaja und König Ahas, darum geht es gleich auch in unserem Text. König Ahas war einer der Könige Judas und er hatte ein großes Problem. Jesaja tritt nämlich am Ende einer Friedenszeit auf. Es war 50 Jahre lang Frieden gewesen. Und jetzt plötzlich hatten sich das Nordreich Israel und Syrien miteinander verbündet gegen König Ahas. Sie wollten gegeneinander ankämpfen, gegen die Großmacht Assyrien. Und wenn man sich das heute so vorstellt, Israel und Syrien tun sich zusammen. Das ist ja fast unglaublich. Aber damals ist es so gewesen. Und es sollte eigentlich ein Bruderkrieg geführt werden gegen das Südreich Juda, wovon Ahas der König war. Und der Ahas sollte abgesetzt werden, weil er eben nicht mit in diese militärische Allianz wollte. Er wollte nicht gegen Assyrien, das große Assyrien, kämpfen. Und nun zogen das israelische Heer aus dem Norden und das syrische Heer gemeinsam gegen Jerusalem, gegen König Ahas, um ihn abzusetzen und einen Marionettenkönig auf den Thron zu setzen. So etwas Ähnliches kennen wir auch ja heute noch aus der heutigen Politik. Also eigentlich ein ganz aktueller Text. Und in diese Situation hinein spricht nun Jesaja. Ahas spielt nämlich mit dem Gedanken, den Bock selbst zum Gärtner zu machen oder einen Pakt mit dem Teufel zu schließen, wenn man so will. Nämlich, er will den assyrischen Großkönig um Hilfe rufen und sagen, hilf mir gegen die Israeliten und gegen die Syrer, die wollen mich absetzen, aber ich will dir treu sein, du sollst mein Herr sein. Also wie gesagt, eine gefährliche Sache, ein Pakt mit dem Teufel, so könnte man es nennen. Und Gott beruft Jesaja, Ahas zur Vernunft zu bringen und möchte durch Jesaja an Ahas appellieren, doch auf ihn zu vertrauen, nicht auf militärische Allianzen, nicht auf seinen eigenen, auf seine eigene Vernunft. Ich lese euch den Text mal vor, er wird nicht auf der Folie erscheinen, aber ich bitte euch einfach, könnt euch ja zurücklehnen, die Augen schließen und euch vorstellen, wie das damals gewesen ist. Jesaja Kapitel 7, die Verse 1 bis 14. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Resin von Syrien und König Pekach von Israel, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König Ahas und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, geh mit deinem Sohn dem König entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Resin und der Sohn Remaljas stürmen zwar Wutschnauben mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Ich, der allmächtige König, der allmächtige Gott, sage, es wird ihnen nicht gelingen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Kurz darauf ließ der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlang, was du willst. Ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber Jesaja erwiderte, hört ihr vom Königshaus, reicht es euch nicht, dass ihr dem Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Ja, es ist vielleicht wie mit einem sturen Esel. Gott möchte doch eigentlich für König Ahas und das Volk Israel, das Volk Juda, alles zum Besten wenden. Er möchte ihnen gegen die Feinde helfen, die aus dem Norden heranziehen. Und deshalb lässt er Ahas durch seinen Propheten Jesaja sagen, teste mich, hier bin ich, teste mich, ich will dir helfen. Teste, ob ich vertrauenswürdig bin. Du darfst alles bitten, was du willst. Was hättet ihr euch da vielleicht erbeten? Das wäre eine spannende Frage. Wie reagiert Ahas? In vermeintlicher Demut sagt er, nein, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Warum reagiert er so? Vielleicht hat er Angst, dass Gott sein Wort nicht hält. Und wenn er es versucht, sich auf Gott einlässt, dann wird er enttäuscht. Und das will er sich vielleicht nicht geben. Deswegen erwartet er nichts von Gott. Er hat einfach Angst. Was wird passieren, wenn Gott tatsächlich antwortet oder wenn er nicht antwortet? Er kämpft nicht mit Gott. Eine meiner Lieblingsgestalten aus dem Alten Testament ist Jakob, der am Jabbok mit dem Engel des Herrn gerungen hat und zu ihm sagt, ich lass dich nicht los, du musst mich segnen. Ahas hat sich schon zurückgezogen, er kämpft nicht mehr mit Gott, er erwartet nichts von ihm. Er vertraut lieber auf seine eigene Stärke oder auf andere Verbündete. Aber Gott wirbt weiter, hier bin ich, teste mich. Doch Ahas sagt abwehrend, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, danke. Er nimmt Gott nicht ernst. Er nimmt ihn nicht beim Wort. Und das ist Schuld. Vielleicht will er Gott auch gar nicht beim Wort nehmen. Denn wenn Gott ihm tatsächlich das erbetene Zeichen geben würde, was wäre dann? Das hieße ja, dass Gott vielleicht doch, dass Gott vielleicht doch relevant ist für sein Leben. Und dass er sich nach ihm richten müsste. Und das will er vielleicht nicht. Ein bisschen von Ahas steckt, glaube ich, in uns allen. Zumindest kann ich da von mir reden. Wenn es Gott tatsächlich gäbe, diese Frage habe ich zumindest für mich geklärt. Ich weiß, dass es Gott gibt. Aber manchmal ist immer noch die Frage virulent, wenn er sich tatsächlich um mein Leben kümmert und gute Pläne mit mir hat. Will ich das dann überhaupt wissen? Oder will ich nicht doch lieber meine Sachen so machen, wie ich das will? Dann weiß ich wenigstens, was ich habe und was ich nicht habe. Es ist ja auch zu gefährlich, sich auf Gott einzulassen. Vielleicht geht's dir ähnlich und du willst Gott auch lieber ein bisschen auf Abstand halten, weil du nicht weißt, was kommt denn da letztlich dann bei raus, wenn ich Gott um ein Zeichen bitte? Was wäre, wenn Gott tatsächlich antwortet? Ich hatte neulich ein seltsames Erlebnis. An einem verschneiten Nachmittag bin ich von der Arbeit nach Hause gelaufen und gehe über die Ampel und dann sehe ich einen netten jungen Mann, der auch seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat und der sagt, hallo. Und ich, hallo. Und ich denke, gut, das ist wahrscheinlich jemand vom Christustreff oder vom Bibelseminar und ich erkenne ihn wieder nicht. Und dann gehen wir ein bisschen ein Stück weiter und dann dreht er sich um und sagt, guck mich an. Und ich sage, kennen wir uns? Und er sagt, nee, ich glaube nicht, jetzt wo ich näher hingucke. Aber ist ja nicht schlimm, man redet eh viel zu wenig miteinander. Und ich denke erst so, Nerd, okay, gefährlich. Aber er war dann doch ganz nett. Wir gehen ein Stück weiter und erzählen uns so, was wir machen. Und als ich sage, ich arbeite im Christustreff und ich arbeite im Franke Verlag und ich bin Pfarrerin, da ist das Thema Glaube natürlich auf dem Tisch. Und er erklärt mir, dass er Agnostiker ist. Agnostiker, das ist nichts zum Essen, sondern das sind Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Also die sagen weder, ja, Gott gibt es, noch, nein, Gott gibt es absolut nicht. Sondern die sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Und ich glaube, ein Mensch kann auch nicht wissen, ob es Gott gibt. Das kann er niemals rausfinden. Und als ich ihm dann vorschlage, doch einfach einen Test zu machen, ein Experiment, vielleicht, dass er einfach mal sagt, Gott, ich weiß zwar nicht, ob es dich gibt, aber wenn du da bist, dann gib mir doch ein Zeichen. Dann sagt er, der Agnostiker, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gebetet hätte, bevor wir uns getroffen haben, dann hätte ich wahrscheinlich das als ein Zeichen von Gott interpretiert, dass wir uns getroffen haben. Aber so weiß ich, dass es nur Zufall ist. Und ich dachte mir so, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Und ich habe ihn dann zwar noch zum Gottesdienst eingeladen, vielleicht ist er auch heute Abend hier. Das wäre natürlich schön. Vielleicht erreicht ihn Gott auch auf andere Weise. Wir haben uns einfach getroffen, ich weiß nicht warum. Und vielleicht konnte er mich segnen, indem ich neu über meinen Glauben nachdenke. Und ich konnte ihn segnen, indem er neu über den Glauben nachdenkt. Aber er hat sich, glaube ich, nicht getraut, ein Zeichen von Gott zu erbitten. Mir schien es so, dass er schon Erfahrung mit Gott gemacht hat, aber nicht so wusste, ja, was ist, wenn ich mich wirklich auf Gott einlasse, wenn ich ein Zeichen erbitte und Gott antwortet tatsächlich. Wie soll ich da reagieren? Will ich Gott vertrauen? Will ich mich ihm anvertrauen? Das Zeichen des Immanuel, darum geht es hier im Jesaja-Buch oder beziehungsweise in unserem Text heute. Und Jesaja sagt zu ihm, du hast zwar nicht geglaubt, sagt er zu Ahas, du hast nicht vertraut, aber Gott wird dir dennoch ein Zeichen schicken und allen anderen, allen Generationen, die noch kommen werden. Als Christen glauben wir, dass das Zeichen des Immanuel Jesus ist, der gekommen ist. Und das feiern wir ja an Weihnachten wieder, dass Gott ins Fleisch gekommen ist. Dass er in Jesus das ultimative, das letztgültige Zeichen geschickt hat, dass er mit uns ist. Immanuel heißt Gott mit uns. Dass er ganz nah bei uns sein möchte. Immanuel, Gott ist so sehr Mensch, so sehr ins Fleisch gekommen in diesem Kind, in der Krippe. Wir haben ja in der Mitte eine Krippe aufgestellt, die ist leer, weil Jesus ja nun erhöht beim Vater ist und wir durch den Geist, der in uns lebt, auch mit ihm reden können. Aber vor 2000 Jahren lag er in so einer oder einer ähnlichen Krippe. Gott hat quasi ja Fleisch angenommen. Und Jesus, Jesaja, egal, sie sind alle wichtig, aber Jesaja meine ich jetzt. Jesaja weist auf diese messianische Zeit hin und sagt, eines Tages wird Gott dieses Zeichen schicken. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir jetzt schon wissen, dass Gott dieses letztgültige Zeichen geschickt hat. Das Zeichen des Immanuel, das eigentlich auch ein Gericht ist, ein Gericht über unseren Unglauben. Gott möchte das Richten zurechtbringen, auch uns zurechtbringen. Und das möchte er in Jesus tun, denn in die Krippe ist ja gleichzeitig auch das Kreuz gelegt. Daran denken wir in meiner Passionszeit. Also Krippe und Kreuz sind untrennbar miteinander verbunden. Gott kommt zu uns in Jesus und er will alles richten, was wir nicht recht machen oder was andere nicht recht an uns gemacht haben, wo sie uns Unrecht getan haben. Das tut er in dem Kind in der Krippe, der auch der Mann am Kreuz ist, der auch der auferstandene Herrscher ist. Aber Ahas, der bleibt ungerührt und starrsinnig. Er will sich nicht auf dieses Zeichen einlassen, das Gott ihm verspricht. Er will sich auf kein unbeschwertes Verhältnis mit Gott einlassen. Er will nichts von Gott erbitten. Letztlich vertraut er seinem eigenen Urteil und möchte die Dinge selber durchziehen. Was passiert? Er flüchtet unter die großen Flügel des Königs von Assyrien, eines grausamen Großherrschers. Aber dieser König ist eben keine Henne, so wie es von unserem Gott gesagt wird in der Bibel, die die Küken unter die Flügel sammelt, sondern dieser König ist ein Falke gewesen, der auf der Jagd war. Und König Ahas muss nun die Befreiung von seinen Feinden, den Israeliten im Norden und den Syrern auch im Norden, teuer bezahlen. Er muss nämlich Schätze aus dem Tempel nehmen und aus dem Königspalast und dem assyrischen König Tigpileser geben. Der lässt dafür große Teile der syrischen und der israelischen Bevölkerung in die Verbannung führen. Das ist ein dreckiges Geschäft, das Ahas da abgeschlossen hat. Ein Pakt mit dem Teufel zahlt sich nie aus, auch nicht für Ahas. Er musste sich unterwerfen, Tribut zahlen, quasi so eine Art Schutzgeld vielleicht, wenn es damals schon die Mafia gegeben hätte. Und er musste den syrischen Staatskult einführen. Und im Tempel zu Jerusalem, im jüdischen Tempel, im Tempel Salomos, wo eigentlich nur Gott angebetet wurde, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, musste er ein Götzenbild aufstellen. Und schließlich und endlich musste er seinen Sohn als Götzenopfer verbrennen für den Gott Moloch. Nach seinem Tod ist Ahas nicht mit den anderen Königen Israels zur Ruhe gebettet worden. Das Zeichen des Immanuel, von dem Jesaja dem König Ahas prophezeit, ist in der Christenheit von Anfang an, vielleicht mit Ausnahme der letzten 50 bis 100 Jahre, die aber nur so ein Augenzwinkern sind, im Vergleich zur ganzen christlichen Geschichte, auf Jesus hingedeutet worden. Schon die ersten Christen haben das so gemacht. Und ich möchte euch etwas aus dem Evangelium vorlesen, das Matthäus geschrieben hat und in dem er uns berichtet, Gottes Engel erschien Josef in einem Traum und sagte, Josef, du Nachkomme von David, hab keine Angst, Maria als deine Ehefrau anzunehmen. Denn das neue Leben, das in ihr entstanden ist, stammt vom Heiligen Gottesgeist. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird, wie der Name sagt, sein Volk von allen Sünden befreien. Und das alles geschah als Erfüllung von dem, was Gott durch seinen Propheten lange zuvor vorausgesagt hat. Also der Prophet Jesaja. Achtet genau darauf, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn als Immanuel bezeichnen. Das bedeutet übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef wieder aufwachte, machte er es genauso, wie der Engel Gottes es ihm aufgetragen hatte. Er heiratete Maria und schlief nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren wurde. Und er nannte das neugeborene Kind Jesus. Immanuel, Gott mit uns, Gott unter uns, Gott steigt herab und kommt ins Fleisch. Ein kleiner Junge konnte einmal nachts nicht schlafen. Und er wusste, seine Eltern, die sind direkt gegenüber von seinem Zimmer über den Flur hinüber, haben die auch ihr Zimmer. Die Tür steht immer auf, damit sie ihn abends hören, falls er Angst hat. Und er ruft dann, Papa. Und der Papa sagt, ja, ich kann nicht einschlafen, ich habe Angst. Kannst du nicht zu mir kommen? Und die Eltern, die versuchen wahrscheinlich gerade so ein Ding wie jedes Kind kann schlafen lernen oder so, die sagen dann, du brauchst keine Angst zu haben. Versuch's doch nochmal mit dem Schlafen, ruft der Vater rüber aus seinem Zimmer. Nach einer Weile, Papa, ja, ich kann immer noch nicht einschlafen, komm doch bitte. Okay, Junge, hab keine Angst, Gott passt doch auf dich auf, er ist da. Guter Versuch. Nach einer Weile, Papa, ja, ich will aber lieber jemanden mit Haut an. Jesus ist dieser jemand mit Haut an. In ihm ist Gott sichtbar und greifbar geworden. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das hat Jesus selbst mal gesagt. Und Paulus hat von ihm im Hebräerbrief geschrieben, am Ende der Zeiten hat Gott zu uns gesprochen durch ihn, den Sohn. Ihn hat er zum Gesamterben aller Dinge eingesetzt. Durch ihn hat er, Gott, die Welträume und Weltzeiten geschaffen. Er, der Sohn, ist das ganz genaue Ebenbild seiner strahlenden Herrlichkeit, die Ausprägung seines innersten Wesens. Denn er trägt das Weltall durch das lebendige Wort seiner Kraft. Ja, das sprengt eigentlich unseren Verstand, dass in dem Kind in der Krippe gleichzeitig auch der große Herrscher der Welt geboren wurde, durch den alles besteht, in dem alles geschaffen ist. Wo gibt es schon einen Gott, der seinen Menschen so nahe kommt, der uns so nahe kommt? Und das ist immer wieder an jedem Weihnachten vielleicht auch für euch die Herausforderung, inmitten all dem Trubel und all dem, was scheinbar wichtig ist, zu überlegen, wie kann das sein, dass Gott zu uns kommt? Was bedeutet das für mich? Gott schenkt sich uns in Jesus selbst. Er schenkt uns Hoffnung und Chance für einen neuen Anfang. Egal wie die Umstände aussehen, egal welche Heere dich bedrängen oder welche Assyrer uns auflauern. Gott ist mächtig und hält alles in der Hand. Wir dürfen Gott nicht loslassen, so wie König Ahas das getan hat, der einfach entschieden hat, ich ziehe mich zurück und ich lasse Gott Gott sein. Er hat ja doch nichts mit meinem Leben zu tun. Gott hat uns ein Zeichen gegeben, dass er ganz nah bei uns sein möchte. Er ist in unsere Welt gekommen, ganz demütig, obwohl er der mächtige Gott ist. Ich denke, im Leben von jedem von uns hat es schon Situationen gegeben, die hoffnungslos aussahen. Oder vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Eine Krise, Beziehungen in der Familie, die nicht so sind, wie sie sein sollten, in der Partnerschaft mit Freunden. Oder eine Krankheit, die dir Angst macht. Stress und Ärger in der Schule, im Studium, im Beruf. Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, ein tiefer innerer Schmerz oder eine Schuld, die dich bedrückt. Vielleicht hast du auch immer woanders nach Antworten und nach Hilfe gesucht, aber nicht bei Gott, weil du dich nicht getraut hast. Gibt er mir wirklich ein Zeichen, wenn ich bitte? Was ist dieses Zeichen? Muss ich mich ihm dann ausliefern und was passiert dann? Gott hat sich uns ausgeliefert und wir sind nicht gut mit ihm umgegangen, aber Gott ist nicht so. Er geht gut mit uns um. Er kommt uns nahe durch seinen Sohn. Und wenn wir Jesus anschauen und von ihm lesen im Neuen Testament, dann sehen wir, wie Gott ist und wie Gott für uns sein möchte. Im Kind in der Krippe gibt Gott mir und dir ein Zeichen, dass er für uns ist. Dass er dir ganz nahe kommen will in deiner Furcht, in deinem Schmerz, in deinem Zweifel, auch in deiner Freude und in deinen Wünschen, deinen Hoffnungen. Krippe und Kreuz, ich habe schon vor Ihnen gesagt, das gehört zusammen für mich. Und vor der Krippe und dem Kreuz kannst du abladen, was dich beschäftigt, aber auch sagen, was dir Freude macht, was deine Hoffnungen sind, deine Wünsche. Hier findest du einen Gott, der dich sieht, der dich liebt, der dich annimmt, so wie du bist, aber der dich auch zurechtbringen will, der dich so sehr liebt, dass er dich richten möchte, sozusagen zurechtbringen möchte, damit dein Leben all das werden kann, wozu Gott es geschaffen hat, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich möchte gleich eine kurze Betrachtung lesen, wo wir nochmal einfach das bedenken können, was an Weihnachten geschehen ist. Aber vorher schon sagen, was ich mir dann von euch wünsche. Ihr dürft natürlich auch das nicht tun, aber auf meinem Wunschzettel steht heute Abend, dass jeder von euch vielleicht, wenn die Zettel reichen, auf einen dieser Zettel, die vor euch in der Bank liegen, etwas schreibt, was er gerne Jesus geben möchte. Das kann etwas Schönes sein oder etwas Schweres. Und dass wir einfach als eine symbolische Handlung das in die Wiege legen, die da steht, beziehungsweise eine Krippe, dass wir das in die Krippe legen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein kurzes Gebet sprechen und Jesus das bringen. Ihr könnt das natürlich auch in der Bank machen, das ist kein Problem. Aber manchmal ist es ja auch gut und befreiend, wenn man was aufschreibt und es hinbringt, in diesem Fall nicht zum Kreuz, sondern zur Krippe und sagt, ja, Gott, du bist mir nahe gekommen, zeig mir doch neu, was das für mich bedeutet. Du willst mir hautnah kommen, hilf, dass ich das zulassen kann. Oder was immer ihr auch sagen möchtet. Legt Jesus einfach aufs Herz sozusagen, im übertragenen Sinne in die Krippe, was euch auf dem Herzen ist. Was möchte ich dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem Herrscher der Welt, meinem Erlöser hinlegen? Könnt ihr schon mal drüber nachdenken, während ich den Text lese. Und dann haben wir auch während der Anbetungszeit noch Zeit. Ihr könnt singen oder auch und auch auf die Zettel etwas schreiben und dann einfach zur Krippe kommen und den Zettel hineinlegen. Nicht im Palast wurdest du geboren. Kein kostbares Tuch hat dich umhüllt. Nicht von Dienern wurdest du umsorgt. Keine Amme hat deinen Durst gestillt. Nicht auf den Straßen wurde deine Geburt verkündet. Keine Freudenfeste hat man dir zu Ehren ausgerichtet. Nein. Viel besser noch als das. Dein Vater und deine Mutter haben dich mit Sehnsucht erwartet. Gott barg dich im Mantel der elterlichen Liebe. Im Schoß der Erde, in einer Felsengrotte, erblicktest du das Licht der Welt. Dort, wo sonst nur das Vieh steht und den Hausbewohnern Wärme spendet, verbreitest du deinen hellen Schein als greifbares Zeichen göttlicher Liebe. Der Herr der Welt scheut sich nicht vor dem, was er geschaffen hat. Die Erde, die Felsen, die Menschen, das Vieh, all das erlebst du hautnah als ein Gott, der herabsteigt. Ein Gott, der seine Menschen nicht allein lässt. Ein Gott, der seinen Menschen die Hand entgegenstreckt. Ein Gott, der teilnimmt an ihrem Leben. So gern wäre ich dabei gewesen in jener wundervollen Nacht, hätte staunend dich betrachtet, in dein winziges Gesicht geschaut. Der große Gott, ganz klein. In Tücher gewickelt, schläfst du im Trog aus Stein. Gern wäre ich dabei gewesen, in jener wundervollen Nacht, hätte mich gebeugt vor dem kindlichen König. Der Herrscher der Welt, ganz demütig besuchst du deine Schöpfung.